Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Das ist ein Evergreen bei uns, aber komischerweise ist das wohl noch nicht in der Politik so richtig angekommen.
Ja, wenn die Leute länger arbeiten, sterben sie früher. Also ich meine, das ist so falsch wie dumm, aber das muss man auch gar nicht kommentieren.
Wenn man auf einer Bühne wäre, würde man jetzt Blumen auf die Bühne geworfen bekommen, wo aber die Töpfe noch dran sind.
In der Schule sich heute 30 Schülern zu stellen, ist eine andere Sache als zu unserer Zeit, Bert, sich 40 Schülern zu stellen.
Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Ja, am Montag dieser Woche hat ja das Statistische Bundesamt die Wachstumsrate für das vierte Quartal dieses Jahres auf minus 0,2 herunterrevidiert. Damit ist meines Erachtens eine technische Rezession für dieses Jahr vorprogrammiert. Nämlich für das erste Quartal dieses Jahres wird quasi unisono ein negatives Vorzeichen erwartet. Und da gibt es so eine Konsensprognose, dass das erste Quartal des Jahres um 0,5% zurückgehen wird. Das wäre dann die Bedingung einer technischen Rezession. Die wären dann erfüllt. Im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung, über den wir ja auch schon bereits gesprochen haben, ist für dieses Jahr eine gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate von 0,2 vorausgesagt. Ist das noch realistisch vor dem Hintergrund, dass die EZB signalisiert hat, mit weiteren Zinserhöhungen auf die immer noch sehr hohe Inflation zu antworten?
Ja, also würde jedenfalls unterstellen, dass es dann vom zweiten Quartal an doch deutliche Zuwächse gibt. Ich vermute eher, wir werden so mit der Null oder mit einer roten Null landen. Und die Überschrift, die man heute auch lesen konnte in einigen Gazetten, ja, der Stagnation, glaube ich, trifft es eigentlich ganz gut. Also es scheint nicht wirklich wegzubrechen. Das hatten wir ja auch unsere Diskussion bis zuletzt. Das hatten wir vor 6 Monaten auch anders eingeschätzt, aus ja damals auch erklärlichen Gründen. So ist es nicht gekommen. Aber die Revision vom Montag zeigt auch nochmal, wie misslich es eigentlich ist, wenn das Bundesamt zu früh gedrängt wird, Schätzungen zu machen und dann 14 Tage später diese Erstschätzung von 1,9 auf 1,8 revidieren muss. Das kann man sagen, es ist nicht viel, es ist ein Zehntel.
Ist der Überhang.
Aber es hat Einfluss, es hat einen Einfluss auf die Verlaufsmuster, die sich dann ja auch als Basis für die Prognose des neuen Jahres als wichtig erweisen. Und insofern bin ich da immer relativ unglücklich. Das war ja mal vor ewigen Zeiten schon, dass die Bundesregierung das Bundesamt gedrängt hat, Mitte Januar mit einer Erstschätzung oder Schnellschätzung herauszukommen, was wirklich nichts anderes ist als eine Schätzung. Und auch jetzt ist ja immer noch der Schätzanteil, das wissen wir beiden, wir haben da ja viel mal reingucken können während der Zeiten beim Sachverständigenrat, ist ja der Schätzanteil immer noch bei 50% an vielen Stellen. Ja. Und die Dinge werden ja deswegen durch die Revisionen immer noch mal erst und eigentlich...
Die gehen ja noch Jahre später sogar.
Genau, die gehen noch Jahre später. Also das ist eigentlich dann mehr Wirtschaftsgeschichte, heißt aber nichts anderes. Das ist auch vielleicht für unsere Hörer mal wichtig, dass wir uns ständig eigentlich auf Schätzwerte einlassen. Nicht? Also wir tun immer so, das Bundesamt gibt aus seiner hoheitlichen Gesamtwahrnehmung Dinge heraus und bekannt und trotzdem sind es Schätzungen. Und das ist etwas, was wir immer wieder sehen müssen.
Vorbehaltlich gefragt, von zukünftigen Revisionen.
Genau, warum, was macht ihr eigentlich mit euren Prognosen? Warum müsst ihr die adjustieren? Aber das Bild ist dann in der Tat so eine mühsame Seitwärtsbewegung und richtig viel Freude werden wir in dem Jahr dann auch nicht haben. Aber es ist vermutlich nicht der Absturz und es scheint auch so zu sein, das jedenfalls bestätigt sich doch, dass wir mit den Gasspeichern zurechtkommen. Das heißt, eine im Winter vor vielleicht 6 Monaten als Risiko, veritables Risiko betrachtete Gasmangellage mit Rationierungen für die Industrie, die wird nicht passieren. Also insofern ist von daher das Schlimmste weg. Mhm. Und es gibt noch einen, ich weiß nicht, wie du das zusammenkriegst, aber diese ganzen Stimmungsindikatoren. Nimmt jetzt
die
jüngst nochmal das Economic
gut.
Sentiment der EU, das ist aber ähnlich auch beim Geschäftsklima für Deutschland. Das ist auf jetzt zum dritten Mal, wenn ich das sehe, oder beim IFO, glaube ich, so zum vierten Mal in Folge, positiv im Verlauf. Das heißt, das ist nicht ein Einmal-Eindruck gewesen von 4 Wochen oder so, sondern das hat sich verstetigt. Und wenn ich mit Unternehmern spreche, so ganz kriege ich das dann trotzdem nicht zusammen. Also es ist so ein bisschen, die Indikatoren laufen irgendwie relativ stetig in eine positive Welt hinein, aber von den Zahlen her, oder auch wenn ich zum Beispiel Auftragserwartungen für den Export, großartig positiv, und dann guckst du dir an die letzten Zahlen, die wir haben, im November -5,3, die Auslandsaufträge. Ja,
also ist richtig. Und wir haben ja immer noch wiederum den sprichwörtlichen Gorilla im Raum, den Ukraine-Konflikt. Und was man so hört und liest, soll ja irgendwann, so im nächsten Monat dann wohl doch, die russische Offensive nochmal losgehen. Und was da die Folgen sind, kann man gar nicht so richtig sagen. Also wo der Optimismus herkommt, jetzt gehen wir langsam wieder auf den alten Wachstumspfad zurück, diesen Optimismus teile ich nicht.
Nein, und es sind ja auch zwei Fragwürdigkeiten in dem Zitat, das du bringst, Bert. Das ist einmal die Frage, ist die Konjunktur jetzt wirklich schon beruhigt oder kann die doch nicht doch nochmal abstürzen? Das Risiko ist sicherlich da und wir wissen alle nicht, was der Putin da am 24. Februar zum Jahrestag seines Kriegsbeginns vielleicht als besondere Aktion sich denkt, irgendwas
wird so
gestrickt ist, wird da passieren. Wir wissen nicht, welche gesamtwirtschaftlichen Effekte das hat. Und der zweite Teil der Aussage, Rückkehr zum Wachstum, also das haben wir ja schon mehrfach hier diskutiert, da haben wir nur ganz große Fragezeichen anzubringen. Der Wachstumstrend, ich würde mal sagen, jetzt bis zum Ende des Jahrzehnts, wo wir ja erhebliche Anpassungen, da eigentlich bis Mitte des nächsten Jahrzehnts, wenn wir genau sind, denn der Echoeffekt der geringen Geburtenraten von Mitte 60 bis Mitte der 70er Jahre findet in diesem Jahrzehnt von 25 bis 35 statt. Und das heißt aber, dass wir unabhängig von der Konjunktur in eine sehr mühsame Wachstumsperspektive reinlaufen. Und es ist so ein bisschen, da habe ich manchmal den Eindruck, das Nachbilden des japanischen Phänomens. Also wir erinnern uns wir erinnern uns noch in den, das ist so 25 oder 30 Jahre her, da ist Japan vorgeführt worden als das Wachstums-Role Model für Deutschland.
Man kann die Bücher, die man heute über China schrieb oder geschrieben hat, hätte man die japanischen von damals nehmen können, der Superstar, der kommende.
Ja. So, das war die, erst vor allen Dingen war die These, die haben die Mikrochip-Kompetenz, die haben die zentrale Schlüsselkomponente industrieller Zukunftsentwicklung in den Händen, alles möglich. Dann haben sie das MITI, das Industrieministerium, das da so steuert. Darüber redet heute keiner mehr. Es redet gar keiner mehr über Japan.
Und die haben ja Wachstum null quasi seit 20 Jahren.
Das wollte ich damit sagen. Und die haben im Grunde bei einer ja voranschreitenden Demografie, bei einer Insellage, bei kaum Zuwanderung,
die sie
und
auch
bei einer hohen
die
sie auch nicht wollen, die auch bei ihrer kulturellen Spezifität und ihren Sprachhürden natürlich noch schwieriger zu organisieren ist als nach Deutschland. Die deutsche Sprache ist daran gemessen immer noch einfach, oder die Bereitschaft oder die Möglichkeit, hier mit Englisch durchzukommen,
ist größer.
Sehr viel größer im Alltag, Tagesgeschäft als in Japan. Und aber der treibende Faktor ist diese sehr schwierige Demografie, und da kommen die ja auch nicht raus. Was haben wir schon für Deflationsdiskussionen dann über Japan geführt? Man könnte jetzt ins Negative gewendet sagen, Japan ist wieder irgendwie so ein Role Model für Deutschland, aber im negativen Sinne, wenn wir das demografische Thema nicht angehen.
Richtig.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Und da bin ich eigentlich bei dem eigentlichen Punkt, den ich heute mit dir diskutieren wollte. Siehst du realistische Chancen, dass wir auf absehbare Zeit jemals wieder auf den Wachstumspfad, den wir so in den 2010er Jahren von so knapp 1,5% hatten, jemals, sagen wir, in den nächsten 15 bis 20 Jahren zurückkehren? Ich sehe das nicht.
Ja, nun soll man ja niemals sagen, aber
ich sage ja nicht aber niemals,
die Wahrscheinlichkeit für deine Aussage ist deutlich über 50%. Sie ist sogar wahrscheinlich deutlich über 70%, denn das demografische Profil trägt letztlich die Wachstumsdynamik. Aus der Nummer kommt keine Volkswirtschaft heraus. Und die Vermutung oder die Hoffnung, die einige ja immer vortragen, aber ganz tolle technische Innovationen, dann springt die Produktivität. Naja, dann müssen wir aber auch ganz viel zulassen an Produktivitätsentwicklung, was wir in diesem Land nicht tun, angesichts unserer Verkrustung, unserer Verwaltungsstrukturen, unserer Genehmigungsverfahren, unserer Bürokratie
und Infrastruktur.
Ja, aber auch unserer Compliance-Kosten. Ja. Ich meine, die Sachen verschwinden ja schon im Unternehmen. Was muss ein Unternehmen heute alles tun an nicht produktiven Aufgaben, die der Staat abverlangt für Berichtswesen, ob das nun ESG-Taxonomie ist, also die Umwelt-, Sozial- und Governance-Strukturen, ob es andere Themen sind, Nachhaltigkeitsberichte, das sind ja Themen, die kann man ja alle schön und wichtig finden, oder das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, aber sie führen dazu, dass die Produktivitätseffekte, die in der eigentlichen Wertschöpfung entstehen, schon auf der Unternehmensebene verloren gehen. Und deswegen sind das alles Hirngespinste. Wir können uns nicht wie Münchhausen an dem Produktivitätsschopf aus dem Sumpf unserer Regulierung selbst herausziehen. Das wird nicht funktionieren. Und damit sind wir bei der Menge von Beschäftigung und nicht mehr bei der Produktivität, also der Leistungseinheit pro Beschäftigungsstunde. Mhm. Und deswegen ist genau das zu deklinieren. Wir haben das ja mehrfach angesprochen. Es ist ja eigentlich, Bert, wenn man mal jetzt unsere Podcasts durchhinkt, wenn man mal unabhängig jetzt von der Kriegssituation, die wir immer wieder adressieren müssen, weil sie ökonomisch relevant ist, haben wir ja eigentlich das Demografiethema mittlerweile schon als ein Evergreen bei uns dabei.
Das ist ein Evergreen bei uns, aber komischerweise ist das wohl noch nicht in der Politik so richtig angekommen. Wir haben natürlich ein demografisches Problem, aber wir haben natürlich auch ein anderes Problem. Und das ist jetzt eine sehr sensible Sprache. Wenn man auf einer Bühne wäre, würde man jetzt Blumen auf die Bühne geworfen bekommen, wo aber die Töpfe noch dran sind. Nämlich, also wir haben...
Aber das haben wir doch beide noch nie erlebt.
Nein. Wir haben eine sehr hohe Bildungsbeteiligung, ja. Die der Frauen ist höher als die der Männer. Allerdings ist Deutschland das Land in Europa, wo es die höchste Teilzeitquote gibt.
Ja.
Das heißt also, für mich, glaube ich, müssten wir auch mal, also sagen wir mal, eine Erhöhung der durchschnittlichen Arbeitszeit als ein Argument der Angebotspolitik adressieren. Das tun wir leider nicht. Und für mich ist es völlig klar, wir können perspektivisch unsere Wachstumsrate, das Trendwachstum, nur dann erhöhen, wenn in diesem Land wieder mehr gearbeitet wird. Nämlich über ein Produktivitätswunder wird das nicht geschehen. Was ist deine Perspektive?
Wir sind uns, was ist jetzt ein anderes Wunder, einig. Und in dem Punkte 100%, da passt noch nicht mal ein Blatt einer anderen Analyse dazwischen uns, zwischen uns
ja,
beide.
Ja, aber das ist ein sehr sensibles Thema. Das wird nicht diskutiert.
Es wird nicht diskutiert. Es wird interessanterweise auch, sagen wir mal, dort, wo es eigentlich interessieren müsste, nicht diskutiert, bei den Unternehmen, bei den Vertretungen der Unternehmen. Ja. Wenn man über Jahresarbeitszeit spricht und hinter der Jahresarbeitszeit verbirgt sich dann Teilzeit, es verbirgt sich aber auch Urlaubsregelung, es verbirgt sich, dass die Zeit, die wir als das Jahresarbeitszeitvolumen, was wir in Deutschland haben, was mit das niedrigste ist in der industriellen Welt. Und da müssen wir ja schon mal fragen, was wir da machen wollen. Und das einfach zu ignorieren, ist eine, hast du denn recht, ist in erstaunlich breit verankert. Ja, Scholz argumentiert ja immer mit der Zuwanderung. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da zuwandern sollen, um das zu kompensieren.
Und für die hätten wir nicht mal die Wohnung, wir haben ja jetzt schon Wohnungsmangel. Und so, zu jedem Zuwanderer kommt mindestens ein halber Ehepartner oder ein Kind dazu.
Ja. So, und wenn du dir anschaust, es sind ja verschiedene Rechnungen dazu gemacht worden, dann kommst du alleine den Ausfall bei den Eltern in der Arbeitsbeteiligung bei dem fünften, wenn man das reduziert, wenn das kompensieren will, müsste man, sagt die KfW, 1 Million Menschen netto in der Altersgruppe 15 bis 64 als Zuwanderer haben. Das heißt, die musst du auch noch genau in dieser Altersgruppe haben.
Jährlich.
Ja. Und das muss dann auch eine gezielte Zuwanderung von Fachkräften sein. Also Geflüchtete, so sehr wir das alles aus humanitären Gründen machen, kommen ja nicht zu uns, um unseren Arbeitsmarktprobleme zu lösen. Sondern sie haben eine Not und sie wollen dieser Not entgehen und sie haben hier Zuflucht. Mhm. Aber das wird dann immer sehr schnell, und das finde ich dann immer sehr, sehr unangemessen, als Arbeitsmarktlösungsbeitrag verstanden. Das kann es aber
Nein,
nicht sein.
Ist es nicht. Und das, ich spreche das Thema deswegen ab, weil für mich ist es völlig klar, dass wir diese, sagen wir mal, Periode der Wachstumsschwäche, also der doppelten Alterung, können wir in der Tat nur halbwegs, sagen wir mal, unbeschädigt überstehen, wenn wir wirklich eine offene Diskussion über eine Verlängerung der Arbeitszeit, der wöchentlichen Arbeitszeit führen. Und das ist, so hart es klingt, letztlich ein Appell an die Frauen. Sie sind hochqualifiziert, aber wenn man Umfragen macht, ist es selbstverständlich, dass man die Teilzeit durchweg, sagen wir mal, als Idealform ansieht. Und das ist, denke ich, ein makroökonomisches Problem. Welche realistischen Chancen oder was könnte man machen, um also, sagen wir mal, hier einen gewissen Mentalitätswandel hervorzurufen?
Naja, Bert, wir müssten natürlich erstmal von den Idee weggehen, dass das, was dann Frauen möglicherweise mehr arbeiten, Männer weniger arbeiten, das in der Ehe auszuhalten. Da hätten wir volkswirtschaftlich nichts gewonnen. Richtig. Das sind ja so Ideen, die gelegentlich aus dem Familienministerium vorgetragen werden, die jetzt sozusagen, dass ein Ehepaar oder ein Paar ein Arbeitsvolumen hat. Aber wenn das nicht insgesamt nicht erhöht wird, haben wir keinen makroökonomischen Gewinn daran. Ja. Das ist sozusagen erstmal ja in den Vordergrund zu rücken. Also insofern, warum ist es eigentlich so? Ich glaube, es hat sich Anstieg der Beteiligung der Frauen in der Beschäftigung allein über diese Teilzeit organisiert. Wir sind hinterhergelaufen mit der Betreuungsinfrastruktur für Kinder. Ja. Wir haben gleichermaßen das Thema Betreuungsinfrastruktur im Pflegebereich, weil das häufig ja auch bei den Frauen hängt.
Wir haben immer noch das Ehegattensplitting, was ja einen Anreiz anstellt. Also als
Ja und nein. Man kann sagen, es ist das Einkommen, was ein Ehepaar verdient, ist egal, wie es verteilt wird, führt zur gleichen Steuerlast. Ja. Das ist wenigstens der eine Vorteil. Ja. Aber auch darüber müsste man mal nachdenken. Man könnte ja für die Getrenntveranlagung optieren und was weiß ich, sodass man aus diesem eigentlichen Problem, was ja zur Einführung des Ehegattensplittings geführt hat, dass die Zusammenveranlagung zu einer höheren Progression führt und damit zu einer höheren Besteuerung, als wenn man nicht verheiratet ist.
Das war 1957, als arbeitende Ehefrauen ein Unding waren.
Genau, das war in der Tat ja auch eine Frau, die ein Einzelhandelsgeschäft, glaube ich, hatte und die dann heiratete. Sie halt brachte ein Erwerbseinkommen mit ihr und dann stellten die fest, die Ehe führte zu einer höheren Steuerlast, als sie vorher in der Summe der einzelnen Steuerzahlungen hatten. Und das war natürlich unfair, das muss auch weiterhin vermieden werden. Deswegen muss man aber keinen Splitting-Faktor 2 haben. Also das kann man anders organisieren, wenn man das will. Ja. Ich glaube nur, das gehört zum Gesamtsetting dafür, dass wir einfach begreifen, dass letztlich die Gesellschaft sich erst einmal der Debatte stellt, wir müssen mehr arbeiten. Und dann muss man auch fragen, wer kann es tun? Es kann bei der Erwerbsbeteiligung der Älteren, die deutlich angestiegen ist, kann man sich anschauen.
Das läuft eigentlich.
Ja, dann ist in der Tat, ob aus der steigenden Erwerbsbeteiligung der Frauen auch eine höhere Vollzeitquote wird, eine wichtige Frage. Dann ist drittens, dass wir Vollzeit anders definieren. Also wir haben ja mal gerechnet, das habe ich auch veröffentlicht im letzten Jahr mit Kollegen, wo wir gesagt haben, wenn wir uns anschauen, was in Europa bei anderen Ländern besser läuft, Schweiz und Schweden, die Schweizer arbeiten über alle Erwerbstätigen 2 Stunden mehr in der Woche. Das wären bei uns 100 Stunden im Jahr für jeden Erwerbstätigen. Das wäre die neue Orientierung. Ja. Dann könnte man jedenfalls den demografisch bedingten Verlust an Arbeitszeit bis zum Jahre 2030 schon mal ausgleichen. Du hast noch nichts gewonnen, aber du würdest ihn ausgleichen.
Das ist ja auch schon was. Dass das Trendwachstum sich nicht markant verringert.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Grümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, und diese Diskussion, die wird mit einer reflexartig bornierten Dummheit beantwortet von Seiten interessierter Kreise im Arbeitsmarkt der Akteure oder bestimmte politische Gruppen, die dir dann gleich entgegenrufen, wenn die Leute länger arbeiten, sterben sie früher. Also ich meine, das ist so falsch wie dumm, aber das muss man auch gar nicht kommentieren. Nur, wenn man sich noch nicht mal auf die Frage einlässt, wie das denn geschehen soll und auch keine Antwort darauf hat, das sind nämlich dieselben Leute, wie denn die von Ihnen so bejubelte Produktivität tatsächlich steigen soll, letztlich, dann laufen wir hier in eine Wachstumsschwäche hinein. Das hat gar nichts zu tun mit dem Thema, was wir ja auch schon vielfach diskutiert haben, Deindustrialisierungsrisiken, sondern es ist das Trendwachstum, das sich allein aus dieser Belastung durch die Demografie ableitet. Und dann sind wir nicht, du hast es erwähnt, nicht bei 1,5, was war 1,5, 1,6, 1,7 in der, ich sag mal, bis zur Pande hatten. Wir werden eher bei einem Dreiviertelprozentpunkt, ja, also sag mal die Hälfte.
Deutlich unter 1%. Und dann läuft es schon gut. Und das war eigentlich mein Impuls. Also ich würde mich freuen, wenn wir durch diesen Podcast heute, weil wir ja sehr offene Worte benutzt haben, eine Wutwelle auslösen. Und ich glaube, das ist nötig. Ich glaube, wir müssen hier doch schon mal appellieren, dass Arbeiten eben auch ein quantitatives Problem darstellt. Ja. Und das wird bei uns meines Erachtens viel zu wenig thematisiert. Man befürchtet die Alterung.
Ja.
Aber will nicht wahrhaben, dass beispielsweise die Erhöhung des Arbeitsvolumens eine der besten Antworten auf das Alterungsproblem ist.
Und wir haben dann auch, sag mal, so wichtig Zuwanderung ist, das bleibt ja dann immer alles richtig, aber es muss ja alles gemacht werden, es muss auch die Integrationsleistung erbracht werden. Ja,
also
bei einer verlängerten Arbeitszeit habe ich diese Kosten nicht.
Für die Zuwanderer brauchen wir Wohnungen, wir haben bereits einen Wohnungsmangel. Für eine erhöhte Arbeitszeit muss ich kein Wohnungsproblem lösen.
Genau. Und auch bei der Zuwanderung, nicht nur auf die Zuwandernden, also bei dem Thema auf die Zuwandernden, sondern auch auf die Abwandernden schauen. Ja. Auch das ist ein Thema, warum immer 600.000 bei uns im Jahr das Land verlassen, ob das so sein muss. Und darüber haben wir auch schon gesprochen, muss man mehr wissen. Wir wissen zu wenig über die Motive. Ja. Wenn man mehr wüsste, könnte man sich der Frage auch annähern, kann man nicht 100.000 möglicherweise überzeugen, hier zu bleiben. Auch das reduziert Integrationskosten. Ja. Es ist bei allen Fragen immer so, dass eigentlich das Mengenproblem da mal gelegentlich aufscheint und dann taucht es am Rande auf und auch urplötzlich die Leute überrascht. Nimm mal das Gutachten der Ständigen Kommission, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz, das Ende letzter Woche veröffentlicht wurde, die 40 Seiten. Ich habe das nicht im Einzelnen gelesen, habe nur den Berichterstattung darüber, weil die einen Lehrermangel identifizieren. Das ist so, wir haben Mangel an den Grundschullehrern, wir haben es in den bestimmten Qualifikationen, weniger im Gymnasialbereich, aber wir haben erkennbar einen Mangel auch durch die Studierwilligkeit. Und dann wird beklagt in dem Gutachten, dass Lehrerinnen vor allem, also beide, aber im Ende häufig nicht Vollzeit arbeiten, früher in Rente gehen und irgendwie wenig Teilzeit, also nur so unter 50% machen. In dem ganzen Gutachten wird aber nicht einmal mal gefragt, warum das eigentlich so ist. Also wir müssen dann natürlich auch für die Berufe mal uns anschauen, was sind denn da die Bedingungen? Ich meine, in der Schule sich heute 30 Schülern zu stellen, ist eine andere Sache als zu unserer Zeit, Bert, sich 40 Schülern zu stellen.
Ich bin noch etwas älter als du, da waren es noch mehr.
Genau, also aber ich kam aus Gymnasium, da hatten wir in allen drei Sechsten 40 Schüler und das ging. Das geht heute nicht mehr. Wir müssen kleinere Klassen haben, wir müssen auch den Lehrern eine andere Sicherheit von Seiten der Arbeitgeber geben. Die Kultusministerien versagen eigentlich komplett als Arbeitgeber. Sie sehen sich nicht in der Rolle, sie sehen sich als Beauftragende für das Schulsystem, aber sie wundern sich dann, wenn die Leute sagen, ich habe keine Unterstützung, ich muss jede Rechtsfrage wird immer gegen mich gewendet, die Klagebereitschaft von Eltern gegen Lehrer und so. Ich will nur dieses Beispiel mal nehmen, um zu sagen, wenn wir über mehr Bereitschaft von höherer Arbeitszeit reden, reden wir dann über Umfeldbedingungen. Die können wir aber gestalten. Ja. Das können wir hier machen. Da müssen wir nicht werben im Ausland für irgendwas, sondern wir verbessern hier unsere Bedingungen. Ich fand es nur erstaunlich, dass die Kommission dann gesagt hat, da muss man das und das machen. Das ist ja im Prinzip richtig. Da ging es nämlich genau um unsere Frage, Arbeitszeit erhöhen. Aber dann muss ich auch die Bedingungen dafür schaffen in den spezifischen Berufen. Und die Diskussion wird schon erst recht nicht geführt, wenn ich die erste Diskussion nicht führe.
Ja, lieber Michael, ich würde mir wünschen, für uns beiden, dass wir mit diesem Gespräch eine meines Erachtens überfällige Diskussion in Deutschland anzetteln könnten, dass nämlich eine strategische Schraube, ein strategisches Instrument zur Bewältigung unserer Wachstumsprobleme, die Mehrarbeit ist. Und mit diesem Appell bedanke ich mich bei unseren Hörerinnen und Hörern und ich hoffe, die Diskussion wird wirklich angekurbelt.
Ich danke dir. Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen, finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.